Ja, hallo Vincenzo, grüß dich.
Hallo
Hallo,
Vincenzo.
Lieber.
Ja, schön, dass wir dich interviewen können.
Sehr gerne, freut mich auch, dabei sein zu dürfen.
Die Yvonne fängt mit den Fragen an jetzt mal.
Also,
Ah ja, okay, gut.
meine erste Frage wäre, wer bist du? Wer bist du?
Wer bin ich?
Genau, ja.
Gut, das kann man doppelt beantworten. Auf relativer Ebene gesprochen bin ich Vincenzo. Auf absoluter Ebene bin ich das, was man nicht sagen kann, was man könnte sagen, ohne ein zweites ist. Da die relative Ebene und die absolute Ebene nicht zwei sind, ist es eigentlich dasselbe letztendlich, ob ich sage, ich bin Vincenzo oder ich bin das, was sich selbst nicht kennt.
Okay.
Letztendlich ist es dasselbe. Letztendlich.
Kannst du was anfangen mit eine Seele sein oder dass jeder Mensch eine Seele hat? Kannst du da was mit anfangen?
Das sind alles Interpretationsvarianten. Also ich kann mit allem was anfangen, weil ich weiß, was alles ist. Alles ist das eine, das scheinbar als zwei passiert und doch das eine ist und bleibt. Und der eine kommuniziert halt so, dass er sagt, er hat eine Seele, in der Gedanken und Gefühle vielleicht drin vorkommen oder gespeichert sind und die dann in diesem Leben ausagiert werden. Und das Ziel ist es, die alle bewusst zu sortieren und dann wieder zum Einssein zu gelangen. Manche interpretieren es vielleicht ganz anders und andere sagen vielleicht, es gibt keine Seele, es gibt nur den stillen Raum, in dem scheinbar was auftritt. Aber letztendlich ist da in Wahrheit nur das eine, die Wirklichkeit, die als vielleicht 7 Milliarden verschiedene Menschen sich zeigt. Und da hat jeder halt sein Konzept, was ihm halt entspricht und liegt, wie er auf diese Reise geht. Und wenn der eine sagt, ich gehe auf die Reise mit dem Gedanken einer Seele, dann ist das auch das eine. Und die letztendliche Erkenntnis wird sein, dass letztendlich nichts hier passiert ist und dass es keine Rolle spielt, wie man dieses Nichts benennt.
Also nichts ist hier passiert, obwohl es einen Ablauf gibt. Also das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, so ist es. Der Ablauf und nichts ist hier passiert, ist dasselbe. Das ist aber erst klar, wenn diese energetische Kontraktion von Ich-Gedanken, von Ego, von dem Glauben, ein Zentrum zu sein, verpufft ist, sage ich jetzt mal, oder sich aufgelöst hat. Bis dahin wird zu 100% die Empfindung da sein, mich gibt es als Zentrum, ich bin geboren, ich habe eine Seele oder ich habe keine oder ich bin eine oder wie auch immer. Also die zwei bleibt, solange das Zentrum besteht. Jenseits des Zentrums ist alles alles. Und dann sind die Auslegungen und Definitionen in Wahrheit dasselbe, obwohl sie scheinbar zwei passieren.
Und kann sich bei dir noch was vertiefen oder ist der Weg abgeschlossen oder wie kann man das sagen?
Ja, das ist eine wunderbare Frage von dir. Ich finde das ganz toll, gerade diese Frage. Der Weg ist nicht abgeschlossen, er kann sich auch nicht vertiefen, er hat nie begonnen in Wahrheit. Denn da, wo das eine ist, oder das, was ohne ein zweites ist, wie wir es auch nennen möchten, wir können es auch Einheit, Weite, Stille, Präsenz, nichts, all die Namen, die es nicht treffen können, sind letztendlich auch das, weil das, was man nicht treffen kann, halt ohne ein zweites ist. Daher ist es so, hier gilt das gleiche Prinzip. Man könnte sagen, scheinbar gibt es hier noch weitere Erfahrungen, die man sammelt. Ein scheinbares weiteres Vertiefen als das Sein durch sich selbst heraus, wenn man so möchte. Es wird immer eine Art Entwicklung auf der relativen Ebene geben, so könnte man es jetzt ausdrücken. Aber wenn aus sich selbst heraus klar ist, dass das alles ist und es nur das gibt, dann fällt das natürlich weg. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, es gibt hier keinen Prozess mehr, der sich vertiefen könnte. Aber hier ist auch nichts abgeschlossen worden. Ich bin nicht erleuchtet und zu mir kommen keine Menschen, die nicht erleuchtet sind. Es gibt nur das eine, das scheinbar als zwei passiert, aber nicht verschieden von der zwei ist.
Und taucht bei dir noch Angst vor dem Tod auf oder ist das auch abgeschlossen? Oder
Auch eine wunderbare Frage. Letztendlich nein. Auf relativer Ebene kann es auftauchen, weil das, was auftaucht, ist nicht verschieden von dem, was alles ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, nennen wir es mal so, wenn jetzt sowas wie Erwachen passiert, wir nennen das jetzt Erwachen. Wenn Erwachen passiert, dann weiß man, dass nichts passiert ist. Aber solange da noch ein Ich ist, hat es die Vorstellung, wenn Erwachen passiert, das sei irgendwas ganz Spezielles und Besonderes. Auf relativer Ebene kann man es ja vielleicht so interpretieren, aber in Wahrheit ist es das Gewöhnlichste überhaupt. Es gibt gar nichts Zweites. So, und wenn jetzt dieses scheinbare Erwachen passiert ist, scheinbar heißt nicht wirklich, dann kann da immer noch, da können immer noch die Vorlieben sein. Die Vorlieben können sein, ich liebe das Leben, ich liebe den Körper und ich möchte so lange wie möglich gesund und fit und alt werden und gucken, was meine Freunde und was meine Familie macht. Und wenn der Tod jetzt käme, würde ich dann das nicht wollen und Angst haben und mein Bestes geben, um das zu verhindern. Das könnte alles trotzdem so auftauchen. Aber gleichzeitig ist da ein Wissen, was nicht konzeptuell ist, dass es auch das ist. Und somit kann ich hier die Frage letztendlich natürlich nur mit Nein beantworten. Angst vom Tod gibt's nicht. Aber sie kann trotzdem passieren und trotzdem wird man alles Mögliche tun, um das zu verhindern, wenn es jetzt der Ablauf ist. Siehe zum Beispiel ein Beispiel mit Jiddu Krishnamurti. Kennst du den vielleicht? Diesen
Lehrer? Ich habe ein bisschen reingelesen.
Oder Ramana Maharshi zum Beispiel. Na, hast du wahrscheinlich auch mal reingelesen. Die haben ab einem gewissen Alter Krebs bekommen, einen Tumor. Ne? Und dann waren, bildlich gesprochen, ihre Tage gezählt, könnte man sagen. Und dann haben sie sich auch bereit erklärt, sich heilen zu lassen, therapieren zu lassen, eine OP zu machen. Die haben dann auch nicht gesagt, ja gut, okay, jetzt ist der Tod da, einverstanden. Innerlich schon, aber äußerlich kann die Neigung bestehen, trotzdem bis an sein Lebensende alles Mögliche zu tun und zu versuchen, um dieses Dasein als das Sein in vollen Zügen auszudehnen oder genießen zu können. Es scheint vom Ego immer ein Widerspruch zu sein. Das Ego denkt, wenn du erleuchtet bist und du weißt, es gibt keinen Tod, hast du ja auch keine Angst mehr vor dem Tod. Richtig, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass dann, wenn der Tod kommt, man sofort sagt, okay, der Tod ist da, tschüss, ich bin weg. Ja, willst du nicht nochmal versuchen, irgendwie, nee, ist ja eh alles das eine. Es ist letztendlich alles das eine. Aber das eine ist auch, dass man dann aus sich selbst heraus die Neigung hat, so lange wie möglich an diesem Leben teilhaben zu können. Und somit haben viele Lehrer, die wussten, dass es keinen Tod gibt, trotzdem alles versucht, um dieses Leben so lang wie möglich in dieser Form scheinbar leben zu können.
Sie haben das versucht oder ist das mehr passiert? Also wer versucht da was?
Beides. Auf relativer Ebene könnte man vielleicht eher sagen, es ist passiert. Weil das Ego hat das Gefühl, dass es was tun kann, aber das Ego hat auch das Gefühl, ich kann nichts tun, dein Wille geschehe. Und das Gefühl zu haben, ich kann was tun und das Gefühl zu haben, es passiert eh alles von selber, diese beiden Gefühle bedingen noch ein Zentrum namens Ich. Vielleicht ist das Letztere ein bisschen subtiler, aber da ist immer noch ein Ich, immer noch eine Art Zentrumgefängnis. Wenn aus sich selbst heraus klar ist, da ist nur das eine und nichts ist hier passiert, ist da weder das Gefühl, ich kann was tun, noch ist da das Gefühl, alles passiert von selber. Da ist nur noch das, was man glaubt, im Vorfeld fühlen oder spüren zu können. Das heißt, wenn es hier still wird, ist hier so eine Präsenz. Manche nennen es Energie oder eine Seinsfühlung. Das ist kein Objekt, das ist keine Erfahrung. In Wahrheit ist das alles, was ist. Und wenn das scheinbar aus sich selbst heraus klar ist, dass es das ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also man kann es nicht wirklich kommunizieren. Das ist, die Sprache ist halt dualistisch geprägt, macht aber auch letztendlich nichts. Dann fallen alle Gefühle von, ich kann was tun, und das passiert von selbst ab. Dann ist nur noch die Totalität da und die ist in allen Fällen immer mit sich selbst identisch.
Und kann jeder Mensch aufwachen, prinzipiell?
Oder? Jeder Mensch ist das eine. Jeder Mensch kann nur die Vorstellung verlieren, dass er aufwachen kann. Und dann ist er schon das, was er schon immer war, ist und sein wird.
Und das kann mit jedem scheinbar passieren, oder? Also jeder hat die Fähigkeit, ich meine, es ist das ja schon, aber gibt es da irgendwelche Voraussetzungen für, dass das auf einmal gar nicht...
Nein. Es gibt zum Beispiel Menschen, die waren in einer Entzugsanstalt, die waren Alkoholiker und drogensüchtig und sind dann irgendwo auf dem Boden einfach so am Ende aufgewacht, ohne je einen Weg gehabt zu haben. siehe zum Beispiel Brian Katie als Beispiel. Dann gibt es Menschen, die waren kurz vorm Selbstmord oder waren mit 16 Jahren in der Klassenarbeit und sind einfach aufgewacht. Dann gibt es Menschen, die haben 10, 20 Jahre gesucht und Meister vor Füßen gekniet. Die sind auch aufgewacht. Aber jeder, der scheinbar aufgewacht ist, weiß dann, dass es nur das gibt und dass der Prozess mit den ganzen Auf und Abs zum Erwachen auch schon das ist, was Erwachen ist, wann sein wird. Aber der daneben steht, denkt dann, ah, der ist aufgewacht, weil er bei dem Lehrer saß. Der ist aufgewacht, weil er 10 Jahre unterm Buddha-Baum saß. Und der ist einfach aufgewacht, weil er Glück hatte. Das sind die Interpretationen von diesem Ego, von diesem Ich, von diesem Zentrum. Aber wenn das abfällt, gibt es kein Erwachen mehr und auch nicht mehr das Gefühl, dass es vielleicht ein Privileg gibt, wie man eher, besser, schneller oder überhaupt aufwachen kann. Auf relativer Ebene hast du recht. Nicht jeder Mensch wacht auf. Nicht jeder Mensch fängt an, danach zu suchen. Denn die Suche selber ist schon Gnade, weil das Leben dadurch schon mehr anfängt zu leuchten, scheinbar. Aber letztendlich ist es so wie mit dem Meer. Auf dem Meer treiben Wellen. Und da kann nicht eine Welle zur anderen Welle sagen, ich bin das Wasser und du noch nicht. Oder wie kann ich das Wasser werden? Oder können alle Wellen das Wasser werden? Letztendlich ist da nur die Einheit, die scheinbar zwei passiert.
Und damit die Einheit gesehen werden kann, braucht es den Vincenzo oder was? Irgendwie wird doch die Person gebraucht, dass das auch gesehen werden kann oder dieses ohne Zweites. Also es braucht doch einen Körper dafür, oder ist das nicht so, dass man...
Ja, das ist auch wieder eine sehr schöne Frage. Das ist auch wieder jetzt eine Interpretationssache. Schau, auf der sogenannten relativen Ebene, die in Wahrheit auch schon das eine ist, ja, scheint es so zu sein, dass du im tiefen Schlaf nicht aufwachen kannst. Weil im tiefen Schlaf ist nur Sein. Und wenn du dann morgens wach wirst, kommt ein Gedanke, der behauptet dann, oh, ich habe gut geschlafen. Das ist eine Lüge. Der Gedanke war gar nicht da in der Nacht. Der kann gar nicht gut geschlafen haben. Gedanken können gar nicht schlafen. Dann wird der Gedanke aber das Körpergefühl interpretieren und sagen, ja, der Körper ist ich, also habe ich als Körper gut geschlafen. Und dann kann nach und nach ein Prozess des Erwachens passieren, dass da irgendwie mehrere Instanzen sind, die glauben, miteinander irgendwie zurechtkommen zu müssen. Die Gefühle, die Gedanken, der Körper. Und dann ist taucht auf einmal so eine Art Objekt auf. Und dieses Objekt nennt man dann, oh, das ist das Sein, das ist das Göttliche, das kann man fühlen, das ist spürbar, das ist die Seinsfühlung. Wenn ich mich still hinsetze, dann wird das auf einmal fühlbar. Das ist es, das ist es. Und dann könnte auch ein paar Jahre vergehen. Und irgendwann mal gibt es sowas wie eine Verschiebung. Und dann ist nur noch diese Seinsfühlung da. Und nichts anderes mehr, obwohl da noch ein Körper ist. Obwohl da noch Wachen, Träumen, Schlafen, Tiefschlaf, Leben und Tod passiert. Aber alles ist dann in diesem Fühlen aufgegangen, was vorher noch als ein Objekt der Seinsfühlung betrachtet wurde. Weil da noch parallel ein Zentrum bestand, was letztendlich auch das war. Also im Endeffekt muss ich dir sagen, Erwachen ist weder mit Körper möglich, noch ohne Körper möglich. Es gibt nur das. Aber das als relative Ebene hast du recht. Ohne einen Körper kann die Erfahrung eines scheinbaren Erwachens nicht gemacht werden.
Und dasselbe ist auch mit Zeit. Also es würde auch keine Zeit geben ohne Körper. Kann man das auch so sagen?
Die Zeit gibt es auch nicht, wenn du aufhörst zu denken.
Ja, stimmt. Ja.
Selbst wenn der Körper alt wird, du denkst nicht drüber nach, dann ist da ein Wandel, aber keine Zeit. Zeit kommt nur mit dem Denken. Ah, jetzt ist ein graues Haar gekommen. Ich muss mich beeilen, schnell noch erleuchten. Die Jahre laufen. Das Denken ist ein anderes Wort für Zeit.
Ja. Und ich habe mal gehört, oder also dass alle Religionen im Prinzip darauf hinweisen, kann das sein, dass eigentlich jede Religion am Anfang mal so gedacht, oder da war mal ein weiser Mensch und dann ist das so entstanden, die Religion, dass das eigentlich alles darauf hinweist. Kannst du da was zu sagen?
Ja, ist auch interessant. Ja, die Entstehung der Religion ist natürlich so eine große Sache. Wir haben jetzt nur unsere Geschichtsbücher, die wir selber nicht geschrieben haben. Und wir kennen nicht die Leute, die es geschrieben haben. Und die sind auch nicht mehr ansprechbar in den meisten Fällen, weil die viele Jahre schon her sind, diese Bücher, dass sie geschrieben wurden. Daher kann ich nur etwas Direktes sagen zur Gegenwart. Und zwar, wenn natürlich jemand aufwacht, ne, auf dieser Ebene, und der ist jetzt erwacht in dem Sinne, und dann kommen Menschen zu dem und fühlen sich davon angezogen, von dieser Liebe und von dieser Präsenz, dann hinterlässt das natürlich einen Eindruck. Und dann, je nachdem, wie viele sich versammeln, wird vielleicht irgendwann mal ein Buch geschrieben, oder je nachdem, was da auch passiert innerhalb dieses Rahmens, kann da vielleicht auch noch nachher etwas Größeres gegründet werden. Vielleicht in Indien nennt man das Ashram. Vielleicht entsteht daraus auch irgendeine Organisation oder eine Institution oder vielleicht eine Religion. Kann sein, dass sich das alles so dadurch nach und nach ergeben hat, dass da so ein paar Figuren oder Menschen waren mit einer großen Präsenz, die Großes vollbracht haben und dadurch einen großen Eindruck hinterlassen haben. Es kann sein, dass das eine Ursache war für die Bildung der Religion. Kann auch andere geben. Das kann ich jetzt hier nicht zurückverfolgen. Ja. Das ist eine Möglichkeit von vielen, die ich gerade gesagt habe.
Ja, und man hört ja auch öfters, dass man zu einem Lehrer geht, weil da so eine Resonanz besteht. Also, dass man jetzt von einem Lehrer angezogen wird, da besteht eine Resonanz. Und ist das schon eine Geschichte? Oder was kann man da was zu sagen? Kannst du da was zu sagen?
Also, die Resonanz kann natürlich da sein. Das bedeutet, sagen wir mal, es gibt jetzt 7 Milliarden Menschen, ne, oder wie viele. Und dann gibt es ja nicht einen Weltlehrer, der jetzt für alle praktisch eine Art Resonanz für alle darstellt. Und so gibt es natürlich für jede Konditionierung, ich sage jetzt mal, mindestens einen Menschen, mit dem man in Resonanz gehen kann. Das heißt, es gibt manche Menschen, die können sich eher bei diesem Lehrer öffnen, manche können sich überhaupt nicht bei einem Menschen öffnen, die gehen in die Natur, gehen in die Stille oder bleiben zu Hause und meditieren alleine. Jeder hat halt so seine Umstände, die ihm dazu verhelfen können, dass klar wird, dass er bereits selbst oder sie bereits selbst das Gesuchte ist. Aber wenn wir jetzt von Menschen sprechen, von Mensch zu Mensch, von Lehrer zu Schüler, dann besteht diese Verbindung nur so lange, wie der Schüler das Gefühl hat, ein Ich zu sein. Und sobald dieses Ich sich auflöst, ja, oder in dem aufgeht, ist da im Prinzip nur noch Einheit. Dann wird der Lehrer nicht mehr als Lehrer empfunden, man selber empfindet sich nicht mehr als ein Schüler, der was übertragen bekommen hat, dann ist da nur noch diese Seinsfühlung und Ende. Aber die Resonanz kann da sein. Bei dem einen mehr zu dem gezogen, bei dem anderen mehr zu dem gezogen. Das kann da sein, ja.
Ja, ich meinte, ob Resonanz schon eine Geschichte ist.
Auf relativer Ebene definitiv, weil das Ziel ist ja letztendlich zu erkennen, dass es kein Ziel gibt, weil bereits alles das eine ist. Und solange Identifikation besteht, gibt es natürlich spirituelle Lehrer, gibt es natürlich die Suchenden, die Schüler, und dann gibt es auch Lebensumstände, wo man sagt, das sei unbewusstes Verhalten, hier wechselt man auf den spirituellen Weg. Dafür braucht es immer eine Trennung, ein Ich, das das alles sortiert, empfindet und erfährt. Wenn aber jetzt kommt das Paradox, wenn jetzt die Erkenntnis da ist, kann ich hier nicht sagen, auf der Suche zu sein, oder mit einem Lehrer in Resonanz zu gehen, sei Geschichte. Ich kann dir nur sagen, die Geschichte gibt es, solange es das Ich gibt. Wenn das Ich aus sich selbst heraus klar ist, was Ich ist, ist die Geschichte auch das Gesuchte.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was ist eine Geschichte? Was ist eine Geschichte? Hast du ja eigentlich schon beantwortet.
Es ist das Sein, das sich mit seiner eigenen Schöpfung identifiziert, das Gefühl hat, mit sich selbst, durch sich selbst oder als sich selbst zwei zu sein, dann durchläuft es sich selbst als ein Erwachen, sein eigener Erwachensprozess, in dem es seine eigenen geträumten Figuren nutzt, um sich selber zu entwickeln, schreibt sich dann Vor- und Rückschritte zu, mit der Erkenntnis, dass es doch nur letztendlich das eine gibt. Und dann sind alle Höhen und Tiefen und Vermutungen, die man hatte, das Gesuchte schon gewesen, was wir als Einheit, Weite, Stille oder wie auch immer jetzt definieren könnten.
Und ist da so eine Sehnsucht wichtig oder hilfreich, dass man vorher so eine Sehnsucht hat, dass man weiß ja nicht, wonach?
Ist das hilfreich? Da sind wir wieder Da sind wir wieder bei den sogenannten plötzlichen Erwachen. Die Leute, die wussten gar nicht, dass es Spiritualität gibt. Wenn du zum Beispiel jetzt mich nimmst als Beispiel, bei mir der Erwachensprozess kam sehr, ich sag jetzt mal, überraschend und plötzlich. Ich wusste gar nicht, dass es Spiritualität gibt. Das heißt, ich hatte weder Interesse noch kein Interesse. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und dann auf einmal war eine Öffnung passiert, ohne meinen Willen, ohne meinen Wunsch, ohne mein Verlangen. Das heißt, es gibt manche Menschen, die haben die Sehnsucht und dann entwickelt sich da was. Und manche wissen gar nicht, dass es das gibt und es entwickelt sich was oder kommt plötzlich.
Das war dann aber nicht plötzlich alles weg bei dir dann, also es war ein Prozess.
Ganz genau, es war ein Prozess, der ging circa 14 Jahre, wenn man so möchte, mit vielen Auf und vielen, vielen Ups und es gab kein Happy End, kein Ziel und keine Erkenntnis. Und doch gab es eine Veränderung, die man aber nicht beschreiben kann, weil das, was ohne ein zweites ist, ist nicht beschreibbar. Stell dir mal vor, du hältst dich für eine Welle auf dem Meer, weil das irgendwie energetisch so gehalten wird, dass die Welle vom Rest des Meers getrennt ist. Das ist eigentlich nicht möglich. Und auf einmal geht diese Trennung verloren. Dann hast du ja nicht das Gefühl, was erreicht zu haben oder geschafft zu haben oder irgendwo angekommen zu sein. Da ist nur Wasser. Und so ist das hier mit der Seinsfühlung. Es gibt nur das, was man glaubt zu fühlen oder zu spüren oder zu teilen. In Wahrheit ist da nur das. Wenn ich die Wand angucke, da leuchtet es nur. Wenn ich einen Mensch angucke, wenn ich einen Mülleimer angucke, alles leuchtet. Da gibt es keine Differenzierung von ja, nein, vielleicht. Das gibt es einfach nicht. Und dass es das mal gab, ist nicht getrennt von dem, was jetzt scheinbar ist. Ich kann nicht sagen, dass ich ernsthaft ein Suchender war, der jetzt was gefunden hat. Ich kann nur sagen, es gibt nur Einheit. Und das ist schon zu viel gesagt.
Und sind wir das? Kann man sagen, wir sind das?
Es gibt nur das.
Es gibt nur das.
Noch besser. Das als wir. Oder wir als das. Ja, wir können auch sagen, wir sind das. Du bist das, ich bin das. Das Gefühl, dass da noch was fehlt, ist auch das, auch wenn es noch nicht so empfunden wird. Bringt dem Ich nichts, weil das Ich sagt, okay, ich weiß jetzt theoretisch, dass alles das eine ist, aber ich empfinde es nicht so, also bringt mir das nichts. Dann kommt der Lehrer und sagt, gut, dann setz dich mal hin, versuch mal still zu sein, öffne dich, oder vielleicht gibt er dir individuell eine Methode, eine Technik, oder er sagt dir einen Impuls, der in dir etwas klärt, und dann kann es auf einmal klar sein. Aber nicht für das Ich, nicht für den Gedanken hier oben. Schau mal, ich gebe dir vielleicht ein bildliches Beispiel. Nicht der Gedanke hier oben kann das erreichen, sondern das, was hier fühlbar ist. Das ist es schon. Und diese Trennung zwischen dem Denken im Kopf und dem, was fühlbar ist, kann auf einmal wegfallen. Und dann ist da nur noch diese Seinsfühlung oder Einheit. Manche Lehrer im non-dualen Bereich, es gibt ja auch Lehrer, die jetzt ihren Stil Non-Duality nennen, die geben denen immer negative Namen, also negative in dem Sinne keine positive Ausrichtung, wie Seinsfühlung oder Einheit. Die sagen dann eher, das ist das Nichts oder das Nichts-Nichts. Die versuchen daraus kein Objekt zu machen, dass das Ich kommt und sagt, ah, das ist die Seinsfühlung, jetzt schnapp ich sie mir, jetzt habe ich sie. Natürlich weiß ich, dass man auch aus Nichts etwas machen kann. Das Ich kann natürlich auch schlau sein und sagen, ah, das ist das Nichts. Es gibt nur Nichts. Okay, und dann, also das Ich wird sich aus allem etwas schnappen und ein Bonbon machen, weißt du? Es ist letztendlich ein Mysterium. Es kann jederzeit klar sein und dann weiß man, dass es schon immer klar war. Und bis dahin sind es vielleicht nur Impulse, die dem dienen können. Bis es klar ist, dass die Impulse mit dem Dienen auch schon das sind.
Das Seinsfühlungsgefühl, kann man das fühlen oder warum heißt das Fühlung?
Ja, es hat auch hier wieder etwas mit Kommunikation zu tun, ne? Das heißt, das Sein kann man natürlich nicht fühlen, weil es keine Erfahrung ist. Aber wenn jetzt jemand vor mir sitzt und sagt, ich spüre hier gerade Frieden, hier ist Frieden. Die Menschen, die zu mir kommen, sagen, ich spüre hier Frieden. Wenn ich hier bin, ist die Sache für mich erledigt. So, dann gebe ich den Impuls, je nachdem, und sage, das fühlst du nicht, das hast du nicht und das bist du nicht. Es gibt nur das, das als du. Mit diesem Impuls zum Beispiel versuche ich, diese energetische Trennung aufzuweichen, weil wenn ich jetzt sage, ja, das ist fühlbar, du kannst das fühlen, versuche du jeden Tag 24 Stunden das zu fühlen und dann wirst du erleuchtet sein. Wenn ich so rede, dann baut sich sofort, vielleicht nicht bei jedem, aber bei manchen Menschen baut sich dann Stress auf, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt arbeiten, Haushalt machen und 24 Stunden das Sein fühlen. Und es ist keine Erfahrung. Es ist ja in Wahrheit alles und nichts. Und deswegen sagt man als Kommunikationsbrücke, ja, es ist eine spürbar, es ist etwas Energetisches. Es ist, manche Lehrer nennen es auch Energie, sagen, alles ist Energie. Ne? Also die Kommunikationsbrücke für den Verstand ist natürlich beschränkt, weil der Verstand kann sich ja nur Dinge vorstellen. Wenn ich dir jetzt sage, stell dir mal bitte den Gedanken vor, den man nicht denken kann, dann hättest du jetzt ein Problem. Oder mal mir mal die Farbe, die es nicht gibt. Dann hättest du auch ein Problem. Und deswegen scheinbar kommt dann der Lehrer entgegen und sagt, okay, das ist eine Seinsfühlung, die kannst du fühlen. Bleib mal dabei. Aber er weiß ganz genau, wenn du dabei bleibst, in Wahrheit ist das schon der Prozess, der aus sich selbst heraus passiert. Und die Interpretation, die du dir selber machst, dass du dabei bleibst, kann in dem aufgehen. Und dann ist da nur noch das. Mhm. So ungefähr.
Okay. Gerne. Also mir ist so ein bisschen aufgefallen, wenn man so unterschiedliche Lehrer anhört oder Meister, es hört sich so ein bisschen an, als ob so unterschiedliche, so leichte, unterschiedliche Färbungen im Sehen sind. Ist bei jedem die Erkenntnis gleich? Also die jetzt Erkenntnis ist ja nur ein Wort, also kann es da Abweichungen geben, dass manche sagen, mehr nichts oder mehr alles oder dass das doch irgendwie doch scheinbar so eine individuelle Sache auch ist, so ein ganz bisschen so Unterschiede sind?
Ja, pass auf, es ist genauso. Die Erkenntnis selber kann niemals verschieden sein, niemals ausgeschlossen. Weil das, was ohne ein zweites ist, kann nicht anders sein. Das ist nur dasselbe und Punkt. Aber dasselbe kann sich scheinbar anders zeigen. Das heißt, der Lehrer hatte die Lebensumstände, die Kindheit, der hat später die Bücher gelesen, die Prägungen, vielleicht hatte der Lehrer, vielleicht nicht, vielleicht, ne? Dann der andere genau das Gegenteil. Und dann hat jeder so seine Worte, seine Art, das auszudrücken, seine Kommunikation dazu. Und dann könnte man das Gefühl haben, die Erwachenserfahrung ist immer verschieden, weil alle Lehrer reden anders, gehen anders an die Sache ran und dann könnte man das Gefühl haben. Aber die Essenz, die nicht verschieden ist vom Ausdruck, ist immer dieselbe.
Ja, vielleicht kommt es auch ein bisschen darauf an, wie das Nervensystem von den Menschen ist, oder also was man auch wirklich wahrnehmen kann, obwohl es ja keine Wahrnehmung ist. Also mir kommt da manchmal ein bisschen so unterschiedliche Eindrücke rein.
Ja, also es kann nur der Ausdruck anders sein, wie etwas rübergebracht wird, wie etwas intellektuell ausgedrückt wird, wie vielleicht das Erscheinungsbild, wie der Stil des Lehrers ist, wie er auftritt oder wie er es gestaltet. Aber die Essenz ist immer dieselbe. Aber es gibt jetzt etwas, das ist vielleicht interessant, es ist aber nur eine Vermutung vieler Menschen, aber es ist nicht so. Das erste, was ich gesagt habe, denke ich, ist klar gewesen, dass jeder Lehrer halt seinen Intellekt und seine Prägung hat und dadurch ist anders gestaltet. Jetzt kommen wir mal zu diesem sogenannten energetischen Bereich, was du, glaube ich, auch gerne Ausstrahlung nennst oder Resonanz nennst. Wenn du irgendwo sitzt und du spürst jetzt in dir, ich weiß nicht, wie du das nennst, das Feuer oder die Einheit oder das Sein oder die Präsenz, das kann auf dich auch unterschiedlich wirken. Das liegt aber nicht daran, dass jeder Lehrer eine andere Präsenz hat. Das liegt daran, dass du bei jedem Lehrer eine andere, ich sage jetzt mal, Kapazität von Zulassung gibst. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jetzt vor dir ein Mensch steht, den du nicht sympathisch findest, ja, dann unbewusst verschließt du dich dem, hast Widerstand und dann wirst du merken, ist es für dich schwerer, dich dem Menschen gegenüber zu öffnen. Wenn du jetzt einen Menschen vor dir hast, wo du sagst, boah, der ist mir super sympathisch, dann wirst du merken, dann öffnet sich das schon fast automatisch in dem Moment. Und bei einem spirituellen Lehrer kann es sein, dass manchmal die Resonanz zwischen dem Intellekt, den Worten, den Auftritt oder verschiedenen Muster, die man in sich hat und die man nicht kennt und nicht sieht, dann würde man all seine Muster ja sehen, hätte man sie ja nicht mehr auf relativer Ebene. Und da kann es sein, dass du bei einem spirituellen Lehrer bist, wo du das Gefühl hast, boah, wenn ich hier reinkomme, bumm, Feuer und Flamme. Und wenn ich bei einem anderen Lehrer sitze, ja, irgendwie kommt da weniger rüber. Es liegt nie an demselben Sein. Dasselbe Sein ist immer dasselbe. Aber der Ausdruck des Seins, wie es mit sich selbst interagiert, das kann es wirklich dazu bringen, dass manche Menschen bestimmte Gebiete, Positionen, Menschen oder wie auch immer bevorzugen, weil sie damit in besseren Resonanz gehen können. Aber in Wahrheit, die Essenz kann nur immer dieselbe sein. Es kann nicht sein, dass ein Lehrer mehr das Sein ist oder mehr bewusst ist oder mehr irgendetwas. Das ist immer nur relativ, wie der Filter halt zulässt des Individuums, was glaubt, auf der Suche zu sein.
Also aufgewacht bedeutet aufgewacht, ohne dass da, oder kann das dann vielleicht nicht ganz so tief sein, dass das deshalb ein bisschen anders gesagt wird, auch nicht?
Es kann auch sein, dass ein Mensch denkt, dass er aufgewacht ist.
Wie geht das dann?
Bitte?
Wie geht das dann, das zu denken?
Es kann ja sein, dass ein Mensch denkt, aufgewacht zu sein. Und dann fängt er an, das zu teilen. Und dann kommen auf einmal irgendwelche Muster in ihm hoch, die er logischerweise dann noch nicht, sag ich mal, gesehen, erkannt oder wie man es nennen möchte, aufgelöst sich haben. Und dass dadurch dann im Gegenüber gewisse Zweifel nachher auftauchen. Zum Beispiel gab es ja einen spirituellen, also es gibt noch diesen spirituellen Lehrer, wie ich weiß. Ich glaube, der hieß Cohen, Michael Cohen oder... Also es war ein Lehrer, der war mal, bitte?
Andrew Cohen.
Okay, richtig. Entschuldigung. Der war bei einem Lehrer, Papaji, und dann hätte Papaji gesagt, ja, es gibt nur das oder du bist das, und er hat das dann so verstanden, dass er das halt ist. Er hat es intellektuell verstanden, hat dann 10, 20 Jahre gelehrt. Und viele seiner Schüler, also das habe ich gelesen, ich war nicht dabei, in Büchern, haben dann so Auffälligkeiten gesehen, komisch. Wenn ich bei dem Lehrer gehe, ist es irgendwie so, wenn ich bei dem irgendwie, ist da so eine Schwere. Und dann irgendwann mal nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, hat er dann gesagt, oh, ich bin doch noch nicht erwacht, ich habe doch noch ein Ich. Und ist dann wieder jetzt, hat wieder mit der Suche und der Meditation begonnen. Also so habe ich es gelesen. Ich habe es jetzt selber nicht alles so erfahren. Und sowas kann natürlich auch passieren. Es kann auch Menschen geben, die denken, dass sie aufgewacht sind. Weil wenn wirklich Erwachen passiert, dann weiß man, dass nichts passiert ist. Aber nicht intellektuell. Es ist dann aus sich selbst heraus unbeschreiblich. Ich nenne es jetzt fühlbar oder spürbar. Aber es ist in Wahrheit etwas Unbeschreibliches.
Vincenzo, du warst jetzt schon, du hast jetzt schon über andere Lehrer gesprochen, Lehrer und Lehrerinnen. Du hast da eine bestimmte Einstellung zu, die ich auch sehr gut finde und auch teile. Und zwar, dass du da keine Qualitätsurteile abgibst.
Wahrheit.
Vielleicht kannst du das nochmal formulieren, wie du andere Lehrer siehst.
Andere Lehrer? Andere?
In Anführungsstrichen, ja.
In Anführungsstrichen, also alles ist das Sein. Der Vincenzo ist das Sein, die anderen Lehrer sind das Sein und all die Menschen, die zu Lehrern gehen, sind das Sein. Und wenn ein Mensch denkt, er wäre erleuchtet und fängt dann an zu lehren, obwohl da scheinbar noch eine Art Zentrum oder Kontraktion besteht, das ist auch das Sein. Das ist gar kein Problem letztendlich. Es gibt ja viele Menschen, die andere Menschen helfen, auf den Weg bringen, auch wenn sie selber noch an sich am Arbeiten sind. Also das ist jetzt nicht hier keine Prüfstelle, wo jeder, es ist ja schon Widerspruch zu sagen, dass jeder weiß, wer er ist. Also wenn klar ist, was was alles ist, ist eh kein Ich mehr da, das sagen kann. So, ich weiß jetzt, wer ich bin, ich habe mein Diplom und jetzt, so. Es ist sowieso etwas, es hat mit Liebe zu tun. Also nicht die relative Liebe, Vertrag unterschreiben und wer, wenn nicht, sondern es ist die Liebe, die absolute Liebe, das Göttliche, das Einssein. Und das ist so absolut, dass es sich die zwei, die Trennung gar nicht leisten kann. Sonst wäre es nicht absolut. Und deshalb sind alle Trennungen auch letztendlich das eine. Und dass es nicht klar ist, dass es das eine ist, ist auch schon das eine. Und das kann scheinbar auf einmal aus sich selbst heraus klar sein. Und da spielt es keine Rolle, ob man 10 Jahre scheinbar gesucht hat oder 20. Und um nochmal auf das Thema Lehrer zurückzukommen, genau, ja, alle Lehrer sind das. Auch die, die denken, dass sie erwacht sind. Sind das.
Dann kann also auch nichts Falsches passieren, also dass man jemand, zum Beispiel jemand zu dem falschen Lehrer geht, kann man nicht sagen eigentlich.
Niemals geht man zu dem falschen Lehrer. Selbst wenn jetzt, ist ein Experiment mal gemacht worden, und zwar in New York haben sie mal einen indischen Koch eingeladen, als Guru aufzutreten. Der hat sich dann in New York irgendwo, weiß nicht genau welcher Platz, das war, auf die Straße gesetzt, so ein bisschen jetzt so kulturell angezogen, so wie die Gurus da meistens in der Tradition sich kleiden. Und er hat dann praktisch dann da so meditiert. Aber er hat da einfach nur still gesessen. Er meint, er hat mit Meditation gar nichts am Hut. Und da haben sich nachher 40, 50 oder wie viele Leute waren das, sah wie 100 Leute aus, um ihn versammelt. So ein Video gibt es auf YouTube. Und später haben die dann nachher den Menschen dort gesagt, das ist gar kein spiritueller Meister oder Guru, das ist einfach ein Koch aus Indien, der sich hingesetzt hat. So, damit möchte ich jetzt sagen, man kann niemals zu einem falschen Lehrer gehen. Es kann sein, dass ein Mensch 20 Jahre lang bei einem spirituellen Lehrer sitzt, der 3000 Menschen hat, wo alle denken, boah, wenn da 3000 Menschen hingehen, dann muss der extrem gut sein. Und da passiert vielleicht nichts. Natürlich immer in Anführungszeichen, ne? Es kann ja in Wahrheit nichts passieren in der Einheit. Und dann geht er auf einmal, was weiß ich, in den Supermarkt und fragt dann den Verkäufer, ja, ich komme gerade vom Satzern, habe so viel Geld ausgegeben, sagen Sie mal schnell, wo finde ich die Milch? Da vorne. Und peng. Dann war der Verkäufer, der ihm gesagt hat, wo er sein Produkt findet, das Ende des Prozesses. Das heißt, das Sein ist ein Mysterium. Man kann nicht sagen, dass ein erwachter Mensch einen zur Erleuchtung bringt und einen, also ich rede jetzt vom Ich, und das Ich, das dann denkt, ein nicht erwachter Mensch, der ist dann nur Mittel zum Zweck und der kann mir eh nicht helfen. Die Erkenntnis ist, dass es keine Erwachten und Nicht-Erwachten gibt. Da ist nur Einheit und Punkt. Deswegen könnte ich niemals behaupten, wenn jetzt ein Lehrer sagt, ich lehre in diesem Stil, ich lehre in diesem Stil, das ist alles dasselbe. Jeder kriegt, was er braucht. Der eine braucht eher das Konzept, dass er nichts tun kann. Der andere braucht eher das Konzept, dass er was tun kann. Ein ganz anderer geht in ein Zen-Kloster. Und dann sitzt da der Meister und sagt, junger Mann, bringen Sie mir mal bitte den Stock da vorne. Ja, natürlich, bitteschön. Und boom, kriegt er ihn auf den Kopf. Jeder braucht das, was er braucht, um zu erkennen, dass er nichts braucht. Und somit ist man niemals bei einem falschen Lehrer, bei einem falschen Ort, bei einem falschen Moment. Es sind ja immer die Umstände, die wehtun, die einen zeigen wollen, du bist vom Kurs abgekommen. Wenn ich jetzt den Raum verlassen möchte und haue den Kopf gegen die Wand, dann tut das weh. Und der Schmerz, der hilft mir, der wird mir irgendwann mal sagen, Vincenzo, es muss eine Tür geben. Und dann werde ich die Tür suchen, weil der Schmerz mich dazu motiviert. Und so kann man das ganze Leben betrachten. Das Leid zeigt uns einfach nur, wir sind nicht authentisch. Und dann können wir sagen, okay Leid, ich sage ja zum Nein, weil ich weiß, du willst mir letztendlich nur helfen, das Göttliche macht keine Fehler. Und dann probiere ich mal das. Ah, das fühlt sich jetzt gut an. Und fertig. Das ist eigentlich ganz leicht.
Muss das immer leidensfähig sein? Da kann es ja auch anders laufen, dass es über Schönheit geht oder nicht, oder?
Also ich sag mal so, Leid ist ja auch jetzt eine Definitionssache. Ich bin jetzt jemand, ich kann mit Leid, also jetzt so mit physischen Schmerzen, sehr gut umgehen. Und dann gibt's Menschen, die pieksen sich nur und schreien schon sofort rum und müssen sofort irgendwie was zum Betäuben haben. Also Leid ist eine Definitionssache. Aber ich sag mal so, ich kenne keinen Mensch bis heute, und ich habe auch viele kleine Kinder aufwachsen sehen. Ich habe selber eine kleine Tochter. ab dem dritten Lebensjahr circa, das Leid kommt automatisch. Es kommt automatisch die Identifizierung mit dem Gedanken, ich bin der Mensch nur, ich bin nur die Person, ich bin nur dieses Ich und ich bin geboren, ich werde sterben, ich muss nach Glück suchen. Das kommt bei jedem Menschen bis jetzt, was soweit ich es jetzt erfahren habe, und da ist Leid vorprogrammiert. Wenn ich jetzt zu einem Mensch gehe und sage, pass auf, ich erfülle dir jeden Wunsch, jeden, den du möchtest. Es gibt im Leben nur zwei Möglichkeiten, um zu leiden. Nicht zu bekommen, was man möchte, und alles zu bekommen, was man möchte. Das sind die zwei Wege, um zu leiden. Und daher ist Leid bei jedem Mensch vorprogrammiert. Siehe die Hollywood-Stars, siehe die Leute, die Geld haben. Da hört man auch, dass da ganz viele traumatische Dinge passieren. Da denkt man sich, boah, die haben alles und trotzdem eskaliert es. Also es gibt auf der relativen Ebene nichts, was glücklich macht, außer das, was Glück ist. Und dann sind wir wieder bei der Einheit, bei der Selbsterkenntnis, bei dem, der oder was, oder das, was du wirklich bist.
Vincenzo, gibt es für dich die Kategorie authentisch? Also wir haben ja eben über Lehrer gesprochen, also oder überhaupt über Menschen. Also ich schaue zum Beispiel schon, ich habe ja mit vielen spirituell orientierten Menschen zu tun und ich schaue schon nach Authentizität, und das ist, heißt für mich, dass jemand das lebt und die Ausstrahlung hat, dementsprechend wie er auch spricht, ne? Also wenn jemand irgendwie sehr abgefahren spricht, aber ich sehe seine Leben und seine Lebensumstände, so wie sie mir erscheinen, decken sich damit nicht, würde ich sagen, das ist nicht authentisch. Also benutzt du den Begriff und was verstehst du darunter?
Das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Frage und die ist sehr, sehr relativ zu beantworten. Ich werde mir jetzt Mühe geben, die so zu beantworten, wie du sie eigentlich hören möchtest. Ich verstehe dich als 100%, aber aus eigener Erfahrung ist das schwer, es so stehen zu lassen, weil es auch wieder relativ ist. Schau, authentisch im spirituellen Sinne, ja, würde ich jetzt so definieren. Du gehst zu einem spirituellen Lehrer, wo angenommen wird, also der Lehrer wird ja nie behaupten, dass er erleuchtet oder erwacht ist. Oder er sagt es, weil es sein Slogan ist, weil es sein Stil ist, so zu reden. Aber er kann es niemals ernst meinen. Also ein Lehrer, der sagt, er sei erleuchtet, der sagt das vielleicht, um so zu kommunizieren, weil er eine bestimmte Zielgruppe hat, wo er weiß, er kann so den Menschen am besten dienen mit diesen Impulsen. Aber er kann es niemals ernsthaft so empfinden, weil sonst wäre da noch ein Zentrum, was erreicht hätte. Ne? So, aber das sind jetzt alles so kleine intellektuelle Kommunikationssachen. Das kann man ja auslegen, wie man möchte. Und da muss man auch sagen, wenn jetzt ich sage, ich bin erleuchtet, wenn ich das jetzt sage, ja, so, dann ist das hier ja jetzt gerade nicht anders, was hier vibriert. Eigentlich kann man gar nichts tun oder nicht tun, was das verändert, was alles ist. Also ich könnte jetzt sagen, so, ich bin erleuchtet und ihr seid nicht erleuchtet. Jetzt ist hier nichts anders. Es gibt nur das. Das als diese Aussage. Wenn man jetzt hier richtig ganz streng rangeht, bis zum Letzten, kann man wirklich nicht eine Richtlinie vertreten. Das heißt, authentisch sein gibt's nicht wirklich. Das wollte ich dir, Basito, damit gerade sagen. Wenn man aus letzter Konsequenz, ich benutze das Wort fühlt statt denkt jetzt, obwohl fühlen und denken ist nicht verschieden, wenn man weiß, wer oder was man ist, ist authentisch sein verschwunden. Weil da gibt's nur Einheit und Einheit kann nicht aufhören, Einheit zu sein, nur weil man sagt, es gibt nur das eine und dann nachher ein Fahrrad kaputt macht auf der Straße. Das ist dann nicht möglich. Aber was er meint, ist natürlich auch die Einheit, dass wenn ein Mensch jetzt authentisch ist, in dem Sinne, ich habe es jetzt schon mal abgemildert gerade, und man geht in einen Satsang oder Non-Duality Talk oder in eine Veranstaltung spirituell rein, dann hat man so die Erwartung, so jetzt muss hier die Seinsfühlung sein, man muss hier Frieden fühlen, man muss hier leichter reinkommen. Das ist eine Auslegung, wo ich sage, ja, das könnte man jetzt mit spirituellem authentisch sein mal so stehen lassen. Aber ich habe auch viele Menschen erlebt, weil ich auch ein paar spirituelle Lehrer besucht habe in einem Zeitraum von 2 Jahren, die schon 10, 20 Jahre dahin gekommen sind und meinten, sie würden das nicht spüren. Also es ist auch schwer zu sagen, authentisch sein heißt, wenn ein Lehrer das auch ausstrahlt, was er ist. Weil es gibt ja auch Leute, die fühlen das und andere nicht. Und die sitzen im selben Raum. Dann das Verhalten, was jetzt Devaseto meinte. Ja, wenn man natürlich sagt, alles ist Liebe und man benimmt sich dann nach der Kamera sehr schlecht, dann passt das natürlich nicht zusammen. Aber es gibt ja auch jetzt wiederum die sogenannten Zen-Meister, die haben sich extra relativ unfreundlich verhalten. Und da haben viele Leute den letzten Tritt bekommen und haben dann nicht mehr aufgehört zu lachen.
Warte mal, hier ist gerade eine Spinne.
Hier ist keine Spinne.
Was ist das?
Ein Riesenkäfer.
Käfer. Im Hotelzimmer. So, okay. Sorry.
Alles gut. Also authentisch sein, auf relativer Ebene gibt es für mich ein authentisch sein, aber auf absoluter Ebene weiß ich, dass es keins gibt, weil es nur das eine gibt. Aber auf relativer Ebene habe ich auch so meine sogenannten konditionierten Neigungen, die nicht getrennt von dem einen sind, wo ich sage, ja, ein authentischer Mensch, der ist nett, der ist ehrenhaft, der redet nicht nur, sondern er tut auch und so weiter. Also da habe ich natürlich jetzt ähnliche, vertrete ich jetzt eine ähnliche Meinung wie bei dir und bei jedem anderen auch. Aber ich weiß, wenn auch einer genau das Gegenteil macht, dass es letztendlich auch die Einheit ist. Ist aber kein Freischein. Ist kein Freischein. Ein Freischein kann es nur da geben, wo es ein Ich gibt, das sagen kann, ich nutze die Gelegenheit aus, dass es nur Einheit gibt und benimm mich, wie ich will. Aber es gibt kein Ich, das machen kann, was will. Deswegen kann es auch keinen Freischein geben. Es gibt nur das, was sich scheinbar zeigt oder was passiert. Und da gibt es einfach keinen Freischein drin. Ein scheinbarer Freischein vielleicht. Es wird vielleicht so empfunden, dass es einen gibt. Aber wenn das Zentrum weg ist, kann es sein, dass ein Lehrer sich so verhält, wie ihr es vielleicht nicht mögt. Dass ihr sagt, komisch, der ist so eine gute Ausstrahlung. Da gehen so viele Leute hin, aber mir ist er total unsympathisch. Das kann auch passieren. Aber Einheit ist immer Einheit, egal wie schräg sie sich manchmal auch zeigt.
Dann gibt's den Begriff der natürlichen Moral. Also ich verstehe das so, dass wenn bei jemand der Ich-Gedanke weggefallen ist, das Leben einfach nur durch ihn fließt, er quasi alle anderen Menschen auch als das selbst oder als er selbst oder das Gleiche, die gleiche Einheit spürt, dann kann er eigentlich nicht mehr wollen, diesen Menschen zu schaden. Dann ist da automatisch die Einstellung, das Leben zu fördern in anderen Menschen und zu deren Glück beizutragen. Also das würde ich sagen, ist eine natürliche Moral irgendwie. Das heißt, es ist, wird dann keine Moralvorstellung oder Vorschrift mehr gebraucht, sondern der Mensch ist aus natürlichem Antrieb heraus, verhält er sich zum Besten für alles, fürs Ganze.
Sehe ich genau wie du.
Ja, und wenn man jetzt aber jemand sieht, wo das anscheinend nicht passiert, dann ist bei mir zum Beispiel dann ein Zweifel an dessen Authentizität.
Super, dass du das gerade sagst. Das sind ganz tolle Fragen jetzt hier heute Abend, weil sie sind alle, das sind sehr tiefgründige Fragen, die ihr stellt, und das sind auch Hinterfragungen, die auch wirklich mal geklärt werden müssen, finde ich, auf dieser Ebene. Einmal, ich stimme dir 100% zu, was du sagst. Das heißt für mich auch authentisch sein, was ich eben meinte. Authentisch sein heißt, wenn man weiß, wer oder was man wirklich ist, ja, dass man automatisch zum Wohle aller denkt, fühlt und handelt. Anders ist es nicht möglich. Das ist das Erste. Jetzt muss ich natürlich den Kreis schließen. Jetzt müsst ihr mir die Worte vergeben. Die Menschen, die nicht bewusst denken, fühlen und handeln und hier die Hölle auf Erden schaffen, handeln auch zum Wohle aller letztendlich. Wisst ihr warum? Da können wir Goethes Faust nehmen. Der Geist, der stets Böses will und doch nur Gutes schafft. Hier sind wir wieder bei diesem Yin-Yang-Prinzip. Das Licht resultiert aus der Erfahrung der Dunkelheit. Das heißt, wir brauchen auf der relativen Ebene beide Pole. Das heißt, wir brauchen die Menschen, die scheinbar unbewusst handeln, und daraus ergibt sich dann scheinbar der Mensch, der nachher bewusst handelt. Das heißt, beide Pole dienen dem Ganzen, obwohl man sich klar mit dieser natürlichen Moral nachher, ich sag jetzt mal, identifiziert und sagt, nee, das muss nicht sein. Es ist viel schöner, wenn Frieden in der Welt ist, keine Kriege sind und dass alle Menschen bewusst denken, fühlen und handeln, dass wir dann in einer neuen Welt leben, die artgerecht dem Mensch gegenüber ist. 100% bin ich da bei dir. Und das ist auch, ich sage jetzt mal, automatisch mein Anliegen, dazu beizutragen mit meinem Wirken. Aber ich weiß halt auch, dass, das wäre das dritte jetzt gewesen, was jetzt kommt. Das war jetzt deine persönliche Meinung, dass wenn ein Mensch weiß, wer oder was er ist und dann daraus denkt, fühlt und handelt und es sich aber dann manchmal so gestaltet, dass du das Gefühl hast, nee, das passt nicht, dann stimmt das für dich. Aber es gibt jemanden, der hat die Kindheit durchlebt, der hat Eltern gehabt, die vielleicht immer so ein bisschen streng waren oder gesagt haben, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nichts. Und dann suchen sich diese Kinder nachher später, wenn sie erwachsen werden, den Partner aus, die Umstände, die Arbeitsstelle und auch den Lehrer, der das vertritt, weil man ist dieses Muster gewohnt. Und dann kann das ähnlich wie bei einer Familienaufstellung sein, dass man auf einmal diesen Schatten so dick aufgetragen und präsentiert bekommt und dass dann noch ein bisschen Bewusstsein auf einmal auftaucht, dass auf einmal das Thema durch ist. Und so können dann diejenigen, wo du für dich das Gefühl hast, die können es nicht sein, für diejenigen, die es brauchen, doch wieder richtig sein. Und dann kommen wir zum Punkt, das Göttliche macht keine Fehler. Alles, was je ist, war und sein wird, ist das Ganze, dient sich selbst als das Ganze und bedingungslose Liebe, bedingungslos. Man kann das Leben dann wie sein eigenes Kind betrachten. Man liebt sein Kind nicht nur, wenn es gute Noten bringt, man liebt sein Kind auch, wenn es mal hinfällt und weint und nimmt es in den Arm. So wird das Leben eher betrachtet. Das Leben ist eine Ganzheit, wo alles, was ist, sein muss und man weiß, was alles ist. Und so kann man nur auf der relativen Ebene sagen, der Vincenzo oder ich hat Vorlieben und Abneigungen, diese Vorlieben schätze ich, diese Vorlieben sage ich, sind nicht meins, mag ich nicht, vertrete ich auch nicht, empfehle ich auch nicht. Das passiert hier so nach wie vor, weil das die Einheit ist, die scheinbar als zwei passiert. Als Mensch kann man nur existieren, wenn man denkt, fühlt und handelt. Und dafür braucht man gewisse Impulse, Vorlieben, Abneigungen. Man kann kein leerer Raum sein ohne Vorlieben und dann als Mensch funktionieren. Das geht gar nicht. Also das Menschsein, das geht weiter als das Sein. Der Charakter bleibt. Johann Wolfgang von Goethe sagte, er wird milder. Fand ich eine ganz schöne Aussage. Aber er bleibt. Er wird nicht vernichtet, der Charakter. Aber dann, wenn das klar ist, weiß man, dass das, was man sagt, ist nicht meins, in Wahrheit nicht verschieden ist von dem, wo man sagt, das ist es.
Okay, aber dass auf der absoluten Ebene gesehen alles richtig ist und alles gut ist und alles zum Besten ist, das ist jetzt auch kein Freibrief, oder? Das heißt nicht, dass ich nicht, sag mal, eingreife, wenn ich irgendwie ein Unrecht sehe, wo ich sehe eine Chance, das zu verhindern. Ne?
Ganz genau. Da kann ich ein Beispiel geben. Wenn jetzt zum Beispiel jemand mir Unrecht tut, dann setze ich da eine Grenze und frage mich, wie. Ich sage dann, hier nicht weiter und Ende. Dann könnte jemand behaupten, Moment, als wenn alles das eine ist, dann muss man doch alles zulassen. Nein, nein, wenn alles das eine ist, sind Grenzen setzen auch das eine. Das eine ist Intelligenz. Das weiß, was zum Wohle aller zu tun ist. Mal ist es okay, mal lässt man es durchgehen, mal nicht, mal greift man ein, mal nicht, mal handelt man so. Man kann gar nicht richtig handeln, weil man weiß gar nicht, was richtig ist. Wenn man zum Beispiel jetzt dieses Sprichwort bedenkt, man zieht dann ein Blatt und alle Sterne wackeln. Das deutet auf diese Zusammenhänge hin, dass alles miteinander verbunden ist. Dann müsste ja jeder Schritt, den ich mache, eine weitreichende Folge haben, die ich gar nicht sehen, einschätzen, berechnen und kalkulieren kann. Also ist es mir aus dieser beschränkten Wahrnehmung gar nicht möglich, also mit dem Körper-Geist-System, korrekt zum Wohle aller zu handeln. Wenn aber jetzt die Einheit, sag ich mal, klar ist von mir aus, nutzen wir mal das Wort jetzt, dann ist da das, was man Intuition nennen könnte, was nicht verschieden ist von der Einheit oder der Seinsfühlung. Das sind jetzt alles nur verschiedene Wörter, die alle dasselbe bedeuten. Daraus passiert es automatisch, auch wenn es nicht für jeden immer so aussieht. Desto tiefer, bewusster oder intuitiver ein Mensch ist, desto mehr zum Wohle aller handelt er auf der relativen Ebene. Auch wenn es nicht immer von der Seite so aussieht. Ich habe früher viele Situationen im Leben erlebt, wo ich gedacht habe, das kann nicht richtig gewesen sein. Oh Gott, das war ein Fehler. Und letztendlich kam überall nachher nur Erfolg, Dankbarkeit und alles Mögliche wieder zurück. Also es ist ein Mysterium. Der Verstand hat die Vorstellung. Der Verstand denkt, wie ich es sehe, ist es richtig. Wie ich es empfinde, ist es richtig. Und alles andere muss dann noch lernen. Aber so ist es nicht. Die Einheit ist ein Ganzes. Sie ist das Ganze. Sie ist die eine Intelligenz. Und sie weiß es einfach besser. Und sie ist schon, wie sie ist. Alles, was je ist, war und sein wird, ist das, was hier gerade in Anführungszeichen fühlbar ist. Es ist ganz einfach. Und trotzdem hast du recht, bleibt diese natürliche Moral als das Sein bestehen, dass man sagt, so, wir gehen nett miteinander um, keine Kriege in der Welt, alle sollen versorgt sein, jeder soll bekommen, was er braucht, mögen alle Wesen glücklich sein. Das ist für mich ein gesunder Geisteszustand, der automatisch aus dem heraus resultiert. Und da freut sich natürlich sehr, wenn das immer mehr in die Welt gebracht wird.
Wenn wir schon bei diesem Thema sind, würde ich gerne was konkret fragen. Also in der Therapeutenszene, weiß ich, ist es so, da gibt es den Grundsatz, dass der Therapeut mit dem Patienten zum Beispiel auf keinen Fall eine sexuelle Freundschaft beginnt, weil das ja ein Abhängigkeitsverhältnis ist, ne? Der Patient ist in einer gewissen Weise ist er abhängig vom Therapeuten, so ähnlich wie ein Kind von einem Erwachsenen oder so. Ja. Würdest du sagen, dann gibt es eben auch Menschen, die sagen, das wäre gut, diesen Grundsatz auch auf die spirituelle Szene, also auf den spirituellen Bereich auszudehnen und zu sagen, also ein spiritueller Lehrer sollte auf keinen Fall, also grundsätzlich nie eine sexuelle Freundschaft mit jemand, der als Schüler oder als Ratsuchender, sagen wir jetzt mal, zu ihm kommt, beginnen. Es gibt da auch schon, ich habe da schon mal eine Podiumsdiskussion drüber geleitet, auch ganz unterschiedliche Themen, Aspekte zu. Aber was kannst du da grundsätzlich zu sagen?
Ja, heute finde ich, ist es ein ganz besonderes Interview. Es ist sehr, sehr tiefgründig in allen Richtungen. So, dazu kann ich einiges sagen, aber ich sage jetzt nur das Kürzeste. Also, die Gefahr ist folgende. Wenn jetzt der spirituelle Lehrer, der ja weiß, dass er kein Lehrer ist, weil es ja eh nur das eine gibt, der auch keinen Schüler mehr sieht, weil er weiß, das eine ist ohne Zweites, also ist der, der scheinbar kommt, auch das eine. Aber der Lehrer weiß auch, dass der da kommt, nicht das Gefühl hat, dass er das eine ist. Das weiß der sogenannte Lehrer. Und wenn dann da zum Beispiel jetzt so ein, wie du es gerade nanntest, ein Verhältnis, sexuelles Verhältnis passieren könnte, dass dann, nehmen wir mal als Beispiel, es ist ein Lehrer und dann eine Frau kommt und dann ist die Frau so fasziniert von dem Lehrer mit seiner Ausstrahlung, und dann möchten die sich einfach näher kommen. So, und das kommt dann vielleicht von der Frau, dieser Impuls. Dann kann der Lehrer natürlich moralisch überlegen, ist das jetzt wirklich eine Entscheidung, die sie für sich ganzheitlich vertritt, oder ist sie jetzt nur von dieser Präsenz begeistert und denkt, dass sie dadurch einen Vorteil hat? So, andersherum, wenn der Lehrer jetzt hingeht und sagt, schau mal, wenn du mit mir was näher kommst, dann hast du vielleicht schnellere Chancen zu erleuchten. Gut, das geht dann ganz klar in die Richtung Missbrauch, würde ich jetzt sagen, die Situation missbrauchen, dem sogenannten Schüler sagen, dass er einen Vorteil hätte, wenn jetzt irgendjemand sich näher kommt. Da gibt es so viele verschiedene Szenarien, die wir jetzt durchspielen könnten, wo immer so eine gewisse Moral drinnen ist, die du eben angesprochen hast, dass der Lehrer das ausnutzen kann oder dass das Gegenüber eine falsche Interpretation macht und sich davon was verspricht. Wenn der Lehrer aber jetzt, sage ich, scheinbar echt ist, kann er ja nichts mehr für sich ausnutzen, weil da in dem Sinne Freude ohne Ursache ist, die nichts braucht oder muss, wo immer nur ein okay, schön, danke, aber muss nicht sein ist in dem Sinne. Und da jetzt einen goldenen Faden zu spannen, das ist das, denke ich, was du jetzt hören möchtest von mir, diesen goldenen Faden, wo ist jetzt da die Richtlinie? Das kann ich dir nur relativ sagen, wie meine Meinung ist. Also es gibt da keine Moral, es gibt da keine Richtlinie. Also ich kann dir jetzt, das ist das Erste, was ich sage, nicht sagen, was da richtig oder falsch ist. Sein ist ein Mysterium. Es kann sein, dass ein Lehrer und ein Schüler sich näher kommen und dann daraus ein tolles Wunder passiert. Es kann aber auch sein, dass die Situation einfach nur ausgenutzt wird. Es kann sein, dass da eine Enttäuschung rauskommt. Da bräuchten wir einen Hellseher, ne? Und der bin ich scheinbar nicht. Daher, eine Richtlinie kann ich dir da nicht sagen. Was ich dir persönlich sagen kann, meine Meinung jetzt, ja. Aber meine Meinung ist jetzt relativ. Die kannst du jetzt nicht als Richtlinie ansehen. Wenn der Lehrer aufklärt, dass das Gegenüber und schon klarstellt, dass Erwachen oder Erleuchtung, dass das in Wahrheit nichts mit dem zu tun hat, was passiert oder nicht passiert, dass es keinen Vorteil gibt und dass wenn irgendwie etwas in die Richtung eine Neigung besteht, dass das einfach freiwillig aus dem Herzen passieren soll, ohne sich davon einen Vorteil zu versprechen, sollte es in diese Richtung gehen. Ja gut, dann ist es ja so, auch wie wir es kennen, wenn zwei Menschen sich im Alltag begegnen und sich näher kommen. Dann warum nicht? Dann sehe ich da kein Ausnutzen der Situation, dann sehe ich da kein Vorteil sehen, dann ist das in Ordnung, finde ich, für mich jetzt. So würde ich das neutral definieren. Aber wenn es jetzt nicht so passiert und da passiert jetzt eine andere Situation mit irgendwie, dass jemand die Position ausnutzt oder dass da ein Missverständnis ist, es gibt ein Sprichwort in Italien. Die Mauer, die aus Versehen einstürzt, wird nachher zur Straße.
Ja, ich meine, ja. Es ist ja auch ein Aspekt zum Beispiel, dass es, ich sag jetzt mal, das Leben praktisch alles benutzt, um Menschen zusammenzubringen. Ich kenne auch etliche Lehrer, die mit ehemaligen Schülerinnen verheiratet sind und viele Jahre schon eine gute Partnerschaft führen. Also es ist schwer, was Allgemeines zu sagen. Nur eben, wenn es offensichtlich ist, dass eine Situation ausgenutzt wird und dann einer vielleicht auch oder der Partner auch irgendwie nicht entsprechend behandelt wird, sondern herabgesetzt wird später wieder gesiezt wird und so, wie ich das zum Beispiel schon mal gehört habe, dann kann man schon da vielleicht ein Urteil drüber fällen und das nicht so gut finden.
Ne? Definitiv. Also wenn das alles auf freiwilliger Basis abläuft und man die Aufklärung vorher gibt, dann ist es einfach ein neutraler Prozess. Aber sollte natürlich da ein Ausnutzen der Situation sein, dass man da noch nachhilft und sagt, ja, wenn du jetzt, dann hast du Vorteile. Okay, das ist klares Ausnutzen. Das ist natürlich jetzt nicht im Sinne der Sache. Das sehe ich natürlich genauso. Das heißt natürlich nicht, dass daraus nichts erwachsen kann. Manchmal fällt einem Stein auf den Kopf, das tut weh, man hat eine Beule, aber dann ist auf einmal die Einheit scheinbar klar. Und also man muss immer diesen Prozess doppelseitig im Auge behalten. Die Dinge, die schief gehen, können manchmal Lösungen hervorbringen, wo man sich nachher dabei bedankt, dass man irgendwo reingefallen ist. Aber wir können ja jetzt unser Leben nicht darauf bauen, dass wir sagen, hoffentlich werden wir vom Stein getroffen, wir fangen natürlich jetzt erstmal da an, wo wir gerade sind. Und da ist es natürlich schön, wenn die Aufklärung immer da ist, zwischen Lehrer und Schüler, dass klargestellt wird, ich bin nur so lange ein Lehrer, wie ihr glaubt, auf der Suche zu sein. Danach bin ich das, was du bist und Ende. Und da gibt es keine Vorteile. Deswegen alles, was du tust oder nicht tust, tust freiwillig, Vorteile wird es hier nicht geben. So auf dieser Basis, das ist so eher meins dann, das Freiwillige, das auf allen Situationen jetzt ausgerichtet gesagt.
Ja, ich glaube, wir sind mit unseren Fragen so durch.
Das war's schon.
Das war's schon. Oh.
Das war's schon.
Bist du gerade warm gelaufen?
Passt schon, alles gut.
Ja.
Wir müssen einen Marathon aufstellen, Fragenmarathon.
Ja. Ich meine, ja, ich hatte mir auch schon noch Notizen gemacht. Du hast vorher auch mal gesagt, es gibt nur Einheit. Das ist aber schon zu viel gesagt. Also warum ist das schon zu viel gesagt?
Ja, ganz einfach. Wenn du zum Beispiel jetzt wenn du jetzt den Tiefschlaf nimmst als Beispiel, gibt es da nur Einheit? Also wenn, jetzt könntest du sagen, ja, da gibt es nur Einheit. Aber woher willst du das wissen? Eigentlich ist alles, was man sagt, ein Gedanke, den man ausspricht. Und die Gedanken sind halt nicht die Konstante, weil es gibt Momente, da denkt man nicht. Und wenn man nicht denkt, dann ist nichts schon zu viel gesagt, weil nichts ein Gedanke ist. Dann ist da einfach nur so. Und wenn dieses einfach nur scheinbar klar ist, dann ist das ganze Blablabla nicht mehr verschieden von dem. Und dann alles, was man nachher kommuniziert, wie das ist es und das nicht, ist auf relativer Ebene immer Blödsinn, weil alles alles ist. Da aber alles alles ist, ist auch der Blödsinn das. Also können wir ruhig weiter sagen, es ist Einheit, es ist Freude, es ist das Nichts, es ist der duale Weg, es ist der non-duale Weg oder der ist besser oder der ist schlechter. In der sogenannten Einheit kann man nichts richtig oder falsch machen.
Und auch weiterdenken auch. Und auch weiterdenken. Und ja, auch weiterdenken.
Gedanken sein, Körper sein, Gefühle sein, Welt sein, ist nur sein.
Hat sich dein Körpergefühl verändert, seitdem das klar ist? Hat sich dein Körpergefühl verändert?
Ich merke nicht mehr, dass ich einen Körper habe. Es sei denn, der ist müde oder mir fällt ein Stein auf den Kopf. Mhm. Sonst ist das Körpergefühl nicht da. Das Körpergefühl ist auch bei jedem, also wenn wir jetzt wieder mal so mit scheinbarer Trennung sprechen, jeder Mensch hat das Körpergefühl nicht da, solange nichts wehtut. Zum Beispiel, ihr redet jetzt mit mir schon längere Zeit und ihr seid euch die ganze Zeit eures Kopfes nicht bewusst gewesen, weil ihr keine Kopfschmerzen habt. Den Kopf merkt man erst dann, wenn man vielleicht eine schwere Brille aufhat oder Kopfschmerzen hat. Das Körpergefühl ist im Prinzip nur ein Gedanke. Oder es gibt eine Störung. Wenn es keine Störung im Körper gibt, merkt man nicht mehr, dass man einen Körper hat. Er ist super leicht. Und so wird es mit dem Leben nachher. Der Körper, das Denken, das Fühlen, die Welt, alles wird so leicht, dass es da ist und irgendwie doch nicht da ist. Und dann kann man annähernd verstehen, dass der Spruch, nichts ist hier passiert, nicht so abgespaced ist, wie man es im ersten Augenblick denkt, solange man noch glaubt, man ist auf der Suche und man kann was tun oder man kann nichts tun.
Ja, aber scheinbar passiert ja doch ganz schön viel.
Ja, das Sein ist einfach hier spürbar, in Anführungszeichen, und deshalb passiert so viel. Alles ist, wie es ist, weil das Sein gerade hier so vibriert, wie es vibriert.
Und wenn du einen anderen Körper anfasst, ist das auch so, als ob der nicht da ist? Oder?
Schau, weil du eben sagst, das war jetzt ein Beispiel. Ich wollte es jetzt nicht beschränken darauf, dass wenn das Körpergefühl sich auflöst, dass das Einheit ist. Wenn das Körpergefühl da ist, dass es nicht Einheit ist. Darauf wollte ich das nicht beschränken. Das war ein Beispiel. Das heißt, wenn das Körpergefühl zurückkommt, wenn man abends müde ist oder sich weh mal tut, dann ist das auch die Einheit. Das heißt, das, was man hier fühlt als Präsenz oder Energie oder als Seinsfühlung, wie man es nennen möchte, vielleicht nennst du es auch Bewusstsein, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist einfach ohne Zweites. Und es ist auch das Gefühl, ein Körper zu sein. Und die Gesetzmäßigkeit, die natürliche Gesetzmäßigkeit als das Sein bleibt natürlich bestehen, dass das hier in Anführungszeichen mein Körper ist und das euer Körper ist. Das heißt, wenn ich jetzt Durst habe, nehme ich das Getränk an diesem Mund und bringe das jetzt nicht an euren Mund, weil damit das Sein aus sich selbst heraus funktionieren, interagieren kann, braucht es natürlich eine Art, ja, wie soll man sagen, scheinbarer Zentrierung, dass das jetzt hier die sogenannte Spielfigur ist. Aber es wird schon als Einheit gefunden, diese scheinbare Zentrierung, dass das hier jetzt das Nächste ist und dass das jetzt hier eine Wand ist und das packe ich jetzt einen anderen Körper an und dann merke ich, das ist eine andere Energetik dahinter. Das bleibt alles. Und trotzdem wird alles als eins gefühlt, obwohl alles verschieden ist. Und das ist das Mysterium, wo viele Menschen sagen, Vincenzo, ich kann das nicht verstehen. Du sagst, es gibt nur die Konstante. Und die Konstante sind die unendlich Milliarden, unendlichen Formen, die ständig wandeln.
Es ist auch nicht zu verstehen, oder?
Eben, dann sage ich, ich verstehe es ja auch nicht. Es ist ja jenseits des Intellekts. Es ist ja in Anführungszeichen fühlbar, die Einheit, und nicht denkbar. Aber wenn sie dann fühlbar ist, dass man sagt, man ist jenseits des identifizierten Denkens, man ist jenseits des Intellekts, man fühlt die Einheit, man weiß, die ganzen verschiedenen energetischen Seinsheiten sind in Wahrheit das eine Sein, das scheinbar zwei passiert, dann ist nachher das ideologische Denken auch nicht mehr verschieden. Und dann kann kein Verstand mehr als Zentrum überleben drin. Der Mensch sucht am Anfang das Sein im Denken. Der Mensch sucht die Erleuchtung am Anfang im Denken. Und später ist aus einem Mysterium heraus klar, dass es nur Einheit gibt. Inklusive des Denkens, was es nicht erreichen konnte.
Bedeutet das, der Verstand ist ins Herz gefallen oder ist das noch was anderes?
Kann man bildlich so stehen lassen. Bildlich gesprochen. Der Verstand ist im Herzen aufgegangen. Kann man bildlich so stehen lassen. Alles geht in dem auf, in dem, was Herz, Einheit, Liebe oder was auch immer ist.
Ohne dass es aufgegangen, ohne dass es wirklich, weil es ja schon so ist.
Ja, ohne das, genau, das ist ja so wie, ich nehme mal das Beispiel, weil das so schön lebendig ist mit dem Meer, das Wasser wird ja nicht mehr, wenn es Wellen macht und es wird auch nicht mehr, wenn die Wellen aufhören, es ist immer dasselbe Wasser. Und so ist es jetzt hier, das Sein, diese Seinsfühlung, die kein Objekt ist, die ich jetzt nur so definiere, um zu kommunizieren, ist schon alles, egal ob sie als Tisch, Schrank, Mensch, Denken, Suche oder Nicht-Suche passiert, oder ob es dann wieder im Tiefschlaf alles scheinbar aufhört. Sein ist schon absolut, es wird nicht mehr.
Hast du noch ein Lebensziel?
Ja klar, Lebensziele sind die Einheit, die scheinbar als Lebensziel-Einheit passiert. Natürlich, wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich Vorlieben, dann habe ich Abneigungen, dann habe ich ein generelles Lebensziel. Ich gebe jeden Tag mein Bestes, wenn es klappt, freue ich mich, wenn es nicht klappt, dann habe ich halt Pech gehabt, aber egal, ob es klappt und ich mich freue oder ob ich Pech gehabt habe, wenn es nicht klappt, alles ist immer die eine Freude, die ohne Ursache ist und so ist es halt.
Und was ist das Lebensziel?
Auf absoluter Ebene ist es das Ziel, dass es keins gibt, weil es gibt nur das Ziel bereits, als ein Ziel zu haben.
Okay.
Und in deinen Satsangs, ist es da wichtig, holst du da die Menschen ab, wo sie stehen? Oder wie kann man, was passiert da bei dir im Satsang? Also, ob du die Menschen da. Du sprichst ja nicht mit jedem.
Ah, ja. Das heißt, wenn einer jetzt kommt und ich merke, der möchte lieber den so ein Intellekt haben von was kann ich tun, dann sage ich ihm, was er tun kann. Wenn ich merke, es ist jetzt jemand, der gerne Non-Dualität mag, dann rede ich mit ihm anders und gebe ihm andere Konzepte. Aber letztendlich sind es nicht die Konzepte, der intellektuelle Austausch, es ist einfach die auf relativer Ebene gesprochen die Präsenz, die die Haupttransformation darstellt. Das heißt, man kommt in den Raum und da findet Transformation automatisch statt. Egal, was man sagt, was man antwortet oder ob man überhaupt redet oder nicht redet. Das im Raum sein ist das Entscheidende, auf relativer Ebene gesprochen. Aber auch nicht für jeden, ne?
Und hast du auch schon mal zu jemandem gesagt, dass es vielleicht auch besser ist, erstmal eine Psychotherapie zu machen? Oder Traumatherapie?
Ich hatte jetzt nicht den Fall, wo ich den Eindruck hatte, dass es jetzt da notwendig war. Aber ich empfehle jedem, der kommt, dass er dem nachgehen soll, was ihm gut tut. Ja? Das heißt, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ja, guck mal, du sagst alles das eine, aber ich möchte trotzdem gerne weiter meditieren und meine Chakren ausgleichen, dann sage ich, ja, dann mach das doch. Ist doch gar kein Problem. Das ist doch auch die Einheit als das. Oder wenn einer jetzt sagt, ich mache auch noch parallel Traumaheilung, dann sage ich, ja, dann mach das doch. Ist doch gar kein Problem. Ist doch wunderbar. Man kann ja in der Einheit nichts richtig oder falsch machen, sage ich jetzt. Jeder muss das tun, was ihm entspricht. Und ich empfehle alles, was den Mensch erkennen lässt, dass er schon das Höchste ist. Und wenn ich ihm das zufällig nicht vermitteln kann, in Form von Worten und Intellekt, dann soll er da gerne hingehen, wo er das dann auf dieser Basis haben kann. Weil ich weiß, die sogenannte, der wirkliche Effekt ist ja das Energetische, nenne ich es jetzt mal. Aber was bringt es, dass ich weiß, dass das Energetische der Hauptfaktor ist, wenn der Mensch sich nicht öffnen kann, weil er zu blockiert ist. Und wenn ich dann weiß, wenn er jetzt mal das oder das macht, kann er mit seinen Blockaden besser umgehen, kann er nachher auch wieder besser offen sein. Aber es könnte auch passieren, dass er natürlich direkt eine Öffnung erfährt, ohne dass er noch irgendwie irgendwas machen, meditieren oder Traumen heilen muss. Das kann auch sein. Weil letztendlich muss man ganz wichtig sagen, Traumaheilung ist nur möglich, wenn der das Trauma heilen will, in dem aufgegangen ist. Vorher gibt es keine Traumaheilung. Solange da ein Ich ist, das seine Traumen heilen möchte und dann jedes Mal ein Fortschritt, wieder ein Thema löst, es wird dann immer schöner und leichter, aber dieses bedingungslose Glücklichsein oder Frieden wird sich erst einstellen, wenn kein Zentrum mehr da ist, das seine Traumen heilen möchte. Das heißt, der Traumalehrer und der sogenannte Traumaanwärter, der die Traumen loswerden will, müssten beide in dem Aufgehen und als das erkannt sein. Sonst bleibt das Leid auf eine subtile Weise bestehen, weil es macht nicht glücklich, sein Leben lang seine Traumen zu heilen. Und wenn man nachher dann dasteht und hat keine Traumen mehr und man hat alles bekommen, was man will, ist man immer noch ein reicher Mann, laut Bibel, der dann sagt, da stehe ich nun, habe alles, was ich will und immer noch fehlt was. Was letztendlich fehlt, ist, dass dieses letzte Zentrum, was die Seinsfühlung blockiert, abfällt. Und das kann man nicht tun oder nicht tun. Deswegen alles tun und nicht tun, bis zu einem bestimmten Punkt volle Unterstützung von mir. Aber den letztendlichen Frieden, die Einheit oder zu wissen, wer oder was man wirklich ist, da gibt es keinen Weg.
Das kann doch keiner machen, das passiert aus...
Nein. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es schon ohne ein zweites ist. Ich kann niemandem ernsthaft Traumatherapie empfehlen, weil ich weiß, dass es niemanden gibt, der es braucht. Aber ich kann auch niemandem ernsthaft empfehlen, da nicht hinzugehen, weil ich weiß, dass es niemanden gibt, der es nicht braucht. Was ich rede, ist total. Einheit und Ende. Und dann jeder nach seiner Konditionierung geht dahin, wo ihm geholfen wird. Es kann nicht einen Weltlehrer geben, der für alle zuständig ist. Jeder hat immer seine Prägungen, dass er sagt, ich kann mich jetzt bei dem Traumalehrer besser öffnen, bei dem Chakra-Lehrer, bei dem Reiki-Lehrer oder bei dem Satsang oder bei dem Non-Duality-Lehrer. Aber wenn diese Öffnung passiert ist, dann ist da Glücklichsein ohne Ursache. Und dann weiß man, egal was ich im Leben getan oder nicht getan habe, es gibt eh nur dasselbe, das scheinbar als zwei passiert. Deshalb gebe ich keine wirklichen Empfehlungen. Ich gebe immer nur scheinbare Empfehlungen.
Also ich habe zum Schluss noch mal eine konkrete Frage. Du hattest in der letzten Zeit einen Retreat, mehrere Tage lang. Da wollte ich gerne von dir hören, wie das gelaufen ist.
Ja, schön, dass du fragst. Wunderbar. Also es war jetzt mein erstes Retreat. Und ich bin da hingegangen mit der sogenannten Vorstellung, dass ich da mal jetzt was anderes so, also irgendwie was anders mache jetzt, als wir jetzt in diesem klassischen Zusammenseins, die ich anbiete. Und da ist auch tatsächlich dann ein paar andere Strukturen sind da entstanden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne Gruppe. Wir haben uns alle gut verstanden. Wir haben auch ein paar Abende ohne Kamera gefilmt, um mal zu gucken, was da für Themen dann hochkommen, weil meistens beobachte ich, dass solange ich die Kamera nicht einschalte, dass jeder so redet und locker und entspannt und so. Manche Menschen sagen auch dann das, was sie wirklich sagen wollen. Wenn eine Kamera läuft, beobachte ich, dass auch oft Menschen sich dann zurückhalten, verständlicherweise, und dann auch nicht so wirklich auch mal alles so rauslassen, ne, was ihnen vorgeht. Und da habe ich dann halt das so ein bisschen im Wechsel gemacht. Mal mit, mal ohne. Ein paar Einlagen mit Musik, ein paar Gespräche. Ich habe auch die Menschen selber befragt über bestimmte Zusammenhänge, wie es denn überhaupt hier geht, wie sie hier überhaupt schlafen in diesem Haus, wo wir alle einquartiert sind. Und es war eine... Also ich hatte das Gefühl, dass es so ein Familienausflug nachher war. Es ist alles sehr familiär und freundschaftlich geworden und ich war sehr zufrieden. Und bis jetzt habe ich nur gutes Feedback in Form von E-Mails, privaten E-Mails bekommen. Und hat mir sehr gut gefallen. Also definitiv werde ich da weiter mitmachen.
Und ist schon weiteres geplant?
Ja, ist jetzt ich glaube Ostern jetzt ist eins angesetzt. Ich habe es jetzt nochmal in Oberstaufen angesetzt, da wo das letzte war, weil die Konditionen jetzt da insgesamt sehr gut sind. Ich gucke auch, dass der Ort passt, dass da jetzt viel Natur ist, dass da Ruhe ist, dass das eine schöne Atmosphäre ist, dass auch der ganze Hintergrund stimmt. Dann ist es auch leichter für die scheinbaren Teilnehmer, sich zu öffnen, als wenn wir es jetzt irgendwie in einer Großstadt jetzt auf einer Verkehrsinsel machen würden. Aber ich bin natürlich auch offen für neue Räume, andere Räume. Ich gucke mir auch andere Veranstaltungen, also Möglichkeiten an, in anderen Häusern. Also ich bin auch immer offen, wenn einer mir ein Angebot macht oder irgendwie mich einlädt oder so.
Gab es mehrere Talks am Tag, oder?
Ja, also ich habe da...
Was hat sonst?
Also ich habe regulär in 5 Tagen 20 Stunden angeboten und daraus sind locker 30 oder 40 geworden. Das hat sich so da ergeben, dass wir dann zusammen noch da wandern in die Bergen gegangen sind, dass wir da noch bis 1:30, 2 Uhr alle auf der Couch gesessen haben, eine Tüte Chips aufgemacht haben und dann da über Gott und die Welt uns unterhalten haben. Also es ist, also ich schreibe da irgendwie 20 Stunden hin, aber das wären dann meistens 40. Das war, also ich habe morgens immer 2 Stunden gemacht und am Abend immer 2 Stunden. Also 4 Stunden am Tag, 5 Tage.
War deine Familie dabei?
Ja, meine Familie war dabei und wir haben auch viel zusammen dann auch unternommen. Also bei den sogenannten Veranstaltungen bin ich meistens alleine, eigentlich immer. Und dann nachher in der sogenannten, ja, wie soll man es nennen, außerhalb der Zeit dann halt, dann haben wir auch mit meiner Familie zusammen was unternommen. Man hat sich auch so irgendwie zufällig getroffen und dann hat man dann direkt an sich wieder angeschlossen und dann ging es weiter, ja.
Hast du eine Struktur, dass die Leute außerhalb der Talks schweigen sollen oder so? Oder gibst du da keine Vorlage vor?
Nein, um Gottes Willen. Kann jeder machen, was er möchte. Wenn einer schweigen will, kann er schweigen. Bei mir darf man auch einen Kopfstand machen, wenn ich rede. Das spielt gar keine Rolle. Also, nee, ich habe keine Struktur. Jeder macht... In Köln gibt es ein Sprichwort. Jeder Jeck ist anders. Yes. Das heißt, jeder macht, was er für richtig hält und bin da ganz, ganz locker und entspannt. Ich weiß, in Anführungszeichen, das, was ohne ein zweites ist, da kann man schweigen, muss man aber nicht.
Gut, wir haben gesprochen und wir werden vielleicht jetzt schweigen, wenn wir das Interview beenden, kann ich mir vorstellen.
Gut.
Okay.
Bitte. Hat mir eine große Freude gemacht.
Ja,
und
uns auch.
Uns auch, ja.
Freue ich mich ja. Dann auf ein baldiges. Ja. Und dann euch beiden auch weiterhin alles Gute, ne?
Ja.